Einige Zeit danach tauchte die verschwommene Silhouette einer gewaltigen Kuppel auf. Rachel rieb sich die Augen.
»Die NASA hat es vor 1,5 Wochen aufgestellt«, erklärte der Fahrer. »Es sieht aus wie ein großes Jurtenzelt, aber es ist eigentlich ein NASA-Prototyp für ein transportables Habitat, das eines Tages auf dem Mars eingesetzt werden soll. Wir nennen es Habisphäre.«
Der Eisrover hielt vor einem Tor der Kuppel, das sich nun öffnete. Eine hünenhafte Gestalt trat hinaus, um sie zu begrüßen. Für Rachel bestand kein Zweifel, wer dieser Riese war. NASA-Chef Lawrence Eggstrom. Der Direktor der NASA war rotwangig und rau wie ein norwegischer Waldgott. Sein borstiges blondes Haar war militärisch kurz geschnitten und seine eisblauen Augen waren von zahllosen Nächten ohne Schlaf blutunterlaufen. Seine Bärbeißigkeit war legendär und wurde nur von dem Engagement für seine jeweilige Aufgabe übertroffen. Rachel folgte Eggstrom durch ein Netz von Gängen und Fluren. Man bewegte sich dabei auf Eis, auf dem Gummiläufer ausgerollt waren. Dennoch war es in der Habisphäre warm.
»Miss Sexton, ich möchte, dass zwischen uns von Anfang an Klarheit herrscht«, brummte Eggstrom. »Sie sind hier, weil der Präsident es so will. Ich erlaube mir keine Kritik an seinen Anordnungen, auch wenn ich sie missbillige. Ich möchte nur klarstellen, dass ich im Gegensatz zum Präsidenten nicht begeistert bin, dass Sie auf einmal mitmischen.«
»Bei allem Respekt«, sagte Rachel giftig. »Auch ich unterstehe dem Befehl des Präsidenten. Bis jetzt hat niemand mir den Zweck meiner Anwesenheit erklärt. Ich habe mich bei dieser Reise darauf verlassen, dass mit offenen Karten gespielt wird.«
»Na schön«, erklärte Eggstrom. »Sie sind nicht nur Repräsentantin des NAO, dessen Direktor meine Mitarbeiter als kindische Plappermäuler diskreditiert. Sie sind auch noch die Tochter jenes Mannes, der meine Behörde zerschlagen will. Meine Mitarbeiter haben zuletzt viel Kritik über sich ergehen lassen müssen. Sie haben sich diesen Augenblick des Triumphes sauer verdient. Aber im Sturmwind einer Kritik, deren erklärte Exponent Ihr Vater ist, sind meine Mitarbeiter nun gezwungen, sich das Rampenlicht mit einem Haufen Eierköpfen und der Tochter jenes Mannes zu teilen, die uns niedermachen will.«
»Ich bin nicht mein Vater«, hätte Rachel am liebsten geschrien. »Sir, ich bin nicht hergekommen, um mich ins Rampenlicht zu stellen. Und ich würde gerne wissen, was ich hier eigentlich soll.«
»Da geht es Ihnen genauso wie mir. Der Präsident hat mich aufgefordert, Sie in unsere Entdeckung einzuweihen. Welche Rolle er Ihnen in diesem Zirkus zugedacht hat, müssen Sie selbst wissen.«
»Er hat mir gesagt, Ihr Erdobservationssystem hätte etwas entdeckt.«
»Gut. Kennen Sie die jüngste Erweiterung von IOS?«
Rachel nickte. »Potts. Der Polarorbit-Dichtescanner. Er misst die Dichte und Härte der polaren Eiskappen, nicht wahr?«
»Letzten Endes ja. Potts macht dichte Messungen und kann Härteabweichungen im Eis feststellen. Innere Schmelzregionen, Spaltenbildungen, alles Indikatoren einer globalen Erwärmung. Vor 2 Wochen registrierte Potts hier im Eis eine Dichteanomalie. 60 Meter unter der Oberfläche entdeckte Potts einen Klumpen von ungefähr 3 Metern Durchmesser, der härter als das umgebende Eis war. Wir haben sofort ein Analyseteam eingeflogen. Es handelt sich um einen 8 Tonnen schweren Stein, der seit mindestens 300 Jahren dort unten liegen muss. Potts hat einen Meteoriten entdeckt. Wir halten ihn für das Bruchstück eines Riesenmeteoriten, der nach Berichten des 18. Jahrhunderts im Eismeer niedergegangen ist.«
Rachel runzelte die Stirn. Sie hatte den Eindruck, vom überzogenen Manöver einer verzweifelten NASA und eines hoffnungslosen Präsidenten zu erfahren, die in ihrem Kampf ums Überleben einen Fund der NASA zu einem weltbewegenden Ereignis aufzubauschen versuchten. Denn Meteoriten waren zwar selten, doch die NASA entdeckte dauernd neue.
»Sie sehen nicht besonders beeindruckt aus«,
bemerkte Eggstrom. »Ich glaube, ich habe etwas anderes erwartet.«
»Dieser Meteorit weist Eigenschaften auf, die bisher noch bei keinem Meteoriten gefunden worden sind.«
Er wies seinen Gang hinunter.
»Wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden.«
Es war 13.45 Uhr, als Sedgwick Sexton in seiner Limousine auf den Parkplatz des CNN-Studios rollte. Drinnen wurden er und Gabrielle von einem übertrieben lächelnden Produzenten begrüßt.
»Willkommen, Senator Sexton. Wir haben eben erfahren, wen das Weiße Haus gegen Sie in den Ring schickt.«
Der Produzent deutete durch die Glasscheibe des Regieraums hinaus ins Studio. Dort sah Sexton durch eine Wolke aus Zigarettenqualm das hässlichste Gesicht der US-Politik. Marjorie Tenchs Anwesenheit war für Sexton eine fantastische Neuigkeit und setzte ein klares Zeichen, dass der Präsident kalte Füße bekam. Weshalb sonst hätte er seine Chefberaterin ins Feuer schicken sollen?